Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Wladimir Balzer, vor allem aber mit Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online, hier zu Gast bei uns eine Stunde bei Der Tag.
Guten Tag.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich freue mich sehr auf diese Stunde. Und klar, natürlich Corona und all das, was damit zusammenhängt, hat uns weiter im Griff. Der Staat tut das eine, tut jetzt offenbar auch immer mehr. Darüber werden wir reden. Wirtschaftliche Hilfen, aber natürlich auch, was die Corona-Regeln selber angeht. Es geht um die Koordination auch zwischen den Ländern und dem Bund. Die Bürger manchmal das andere. Wir haben es ja heute gehört vom Bundesgesundheitsminister. Lasst euch bitte alle impfen, Bürgerinnen und Bürger. Grippeschutzimpfung. Haben Sie es schon getan?
Ich habe es noch nicht getan, ich werde es aber in diesem Jahr tatsächlich tun und ich habe sogar schon einen Termin, weil es bei uns betrieblich vom Burda Verlag angeboten wurde. Also Ende dieses Monats habe ich einen Termin, ich werde es machen diesmal.
Ja. Haben Sie es vorher schon mal gemacht oder ist es jetzt Corona der Anlass dafür?
Ich habe es vorher nicht gemacht, ich hatte aber den festen Vorsatz, gerade wegen Corona, und ich meine, das wissen Sie auch, wir haben sehr viel mit Menschen zu tun, das ist wahrscheinlich wirklich sehr angezeigt, dass wir uns auch maximal schützen.
Bei mir wird es auch ähnlich sein. Ja, ich muss mir endlich einen Termin geben lassen, um das auch wirklich tatsächlich zu tun. Aber auch darüber werden wir reden, inwieweit Deutschland eigentlich eingerichtet ist auf all diesen auch Grippeschutzbedarf. Also wir haben jetzt 8 Monate Corona. Das ist natürlich eine Prüfung, glaube ich, von historischem Ausmaß. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt, was Disziplin angeht, was Solidarität angeht, was auch das gemeinschaftliche Bewusstsein für diese Pandemie angeht, wir in einer Krise sind?
Ja, es schleicht sich schon erkennbar eine gewisse Müdigkeit ein. Das merkt man auch an den öffentlichen Äußerungen, dass Leute dann sagen, ich will nicht mehr oder sie sehen es nicht ein oder die Party ist halt nah und die gefährdeten Personengruppen sind gedanklich weit weg. Und es ist einfach, über Monate gab es Einschränkungen. Man muss sich natürlich klar machen, dass es im Frühjahr wesentlich härter war als jetzt. Aber ich persönlich glaube schon, dass die Disziplin gerade jetzt mehr denn je nötig ist, weil die Zahlen doch sehr, sehr deutlich steigen. Etwa so, wie Frau Merkel es übrigens vor 2 Wochen etwa vorhergesagt hat.
Vorgerechnet
und
hat.
Genau,
die Naturwissenschaftlerin.
Schön vorgerechnet hat, die Verdopplung, ja. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt im Winter, wo die Bedingungen für das Virus extrem günstig sind, wirklich nochmal nachlegen müssen, auch bei der Disziplin. Das ist eindeutig so.
Was nicht einfach ist, glaube ich. Ne? Ich meine, wir haben bis vor kurzem noch in einer hedonistischen Gesellschaft gelebt, in einer individualisierten Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Schock, der, glaube ich, auch nicht so einfach zu verkraften ist. Also man sieht das ja auch durchaus bei einigen, sage ich mal, Menschen, die diese Stimmung, diese zum Teil auch ablehnende Stimmung in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ja aufgreifen, das populistisch auch für sich sozusagen auch nutzen können. Haben Sie das Gefühl, dass wir da auch politisch nochmal in einen heißen Herbst gehen?
Ja, zumindest ist es möglich, weil auch so Sachen wie dieses Beherbergungsverbot, das war einfach nicht durchdacht. Also ich will es jetzt
auch nicht. Das wird das Wort des Jahres, oder?
Genau, ich fürchte auch. Also ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Ministerpräsidenten erkannt haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss war. Und zwar nicht das Beherbergungsverbot an sich, also MECPOM, wenn es in Mecklenburg-Vorpommern, um es korrekt zu sagen, im Grunde zum Teil Zonen gibt, wo überhaupt keiner infiziert ist, dass die sagen, Mensch, das haben wir unserer Disziplin zu verdanken, obwohl wir so viele Touristen haben, dann finde ich das nachvollziehbar, dass die sagen, gut, aus Risikogebieten, das wollen wir nicht, das wollen wir einfach erstmal fernhalten. Aber darüber hinaus zeigt sich ja zum Beispiel der Widersinn, wenn man dann gehört hat, dass in Bayern, als dann München selbst wiederum über diese berühmte 50er-Marke, also 50 Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner ging, da hat dann der Ministerpräsident schon gesagt, naja, innerhalb von Bayern würde er das so mit dem Beherbergungsverbot jetzt nicht gelten lassen. Aber wenn Reisende zum Beispiel aus Berlin kämen, das fände er dann doch besser, weil im Grunde weiß er nicht genau, wie in den anderen Ländern die Corona-Regeln gehandhabt werden. Da hat er zwar bedingt recht, nur das zeigt dann irgendwann natürlich den gesamten Widersinn. Und das Schlimmste ist, jenseits dieser Maßnahme kriegen sie dann auch generell ein Akzeptanzproblem für die nötigen Schritte.
Naja, das Beherbergungsverbot und überhaupt die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind natürlich das eine. Mir geht es an der Stelle etwas noch mehr darum, tatsächlich unsere persönliche Disziplin, auch unseren, wie hat das Jens Spahn, glaube ich, vor 2 Wochen der Bundesgesundheitsminister gesagt, ein Charaktertest, inwieweit der tatsächlich, den wir den Bestanden überhaupt bestehen können, inwieweit es überhaupt ein Charaktertest ist. Es hat ja Schlagzeilen gemacht, jetzt ein Anzeigenportal in Essen, wo Verstöße gemeldet werden können, so ein Online-Portal. gab es schon Vorwurf, dass das also ein Denunziationsportal sein könnte. Der Stadtdirektor von Essen, Peter Renzel, meinte, nein, nein, das ist nur, um die Informationen zu kanalisieren, die sonst ungeordnet an das Ordnungsamt gekommen seien und auch die Mitarbeiter zu entlasten. Er sagt, kein Denunziantentum. Aber wie groß ist die Gefahr, dass sich da auch sozusagen auch zwischenmenschliche, gesellschaftliche Spannungen aufbauen über die, die sich an die Regeln halten und dann vielleicht eben ja, die anderen anzeigen?
Ja, das Beispiel ist auch gerade sehr gut, weil es so ein bisschen die Grenze aufzeigt zwischen dem, wo man sagen muss, okay, das ist noch Disziplin. Und dann geht es aber über in blinden Gehorsam und auch in das Verpetzen, sag ich dann mal, oder Denunzieren von anderen. Ich nehme mal ein Beispiel, wie ich das so sehe. Zum Beispiel in einem Restaurant hatten wir neulich den Fall, alles war super geregelt von der Hygiene her. Es gab die Brötchen in der Tüte, es gab Plexiglasscheiben zu den nächsten Nachbarn. Dann kam das Essen mit kleinen Vorspeisen auf den Tisch und es gab für jeden nur das Besteck, das er selber hatte. So, das führt aber zu dem praktischen Problem, dass das, was man sich von dem Gemeinsamen, aus der gemeinsamen Schüssel nimmt, natürlich immer hin und her geht mit Speichel und einer Super. Da reden sie nicht mehr über Aerosole, da reden sie über eine quasi Direktinfektion. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, wie gehst du denn damit um? Und ich glaube, da ist so ein Mittelweg zwischen Laufen lassen und Denunzieren der, dass man die Leute einfach direkt anspricht. Und in dem Fall war das völlig problemlos und das lief dann auch. Und so können sie natürlich auch verhindern, dass sich so, ich sag mal, Fehlverhalten irgendwie fortschreibt.
Aber wie macht man das so, dass es dann nicht zu Konflikten kommt? Also ich gebe zu, ich schrecke da manchmal davor zurück, wenn ich jemanden ohne Maske oder nur mit so einer Maske, die typische Haltung, die Maske sozusagen nur über den Mund, aber nicht über der Nase. Ich zögere da manchmal davor, jemanden anzusprechen, weil man auch Angst hat vor möglicherweise aggressiven Reaktionen. Ne?
Ja, das ist gerade in Berlin so. Da erleben Sie auch Reaktionen, die halt mal so und mal so ausfallen. Wenn Sie es freundlich machen, haben Sie schon eine Chance. Also ich selber habe auch vor einigen Wochen, bin ich in den Laden reingegangen und hat es einfach vergessen, wenn man entspannt ist oder man hat gerade noch telefoniert. Manchmal vergisst man das genauso, wie man natürlich mittlerweile auch oft vergisst, die Maske dann irgendwann nochmal abzunehmen. Aber da haben sie in der Tat auch mit einigen Leuten zu tun, die dann sehr aggressiv werden, insbesondere wenn dann auch noch Alkohol im Spiel ist, was sie in bestimmten Gegenden in Berlin, also in Friedrichshain natürlich auch nicht nur nachts, sondern zu jeder Tageszeit erleben können.
Alkohol wäre vermutlich das, was Joachim Bauer, Psychiater aus Berlin, Neurowissenschaftler, Buchautor, gar nicht gut findet und gar nicht im Moment. Er hat ein Buch geschrieben, Wie wir werden, wer wir sind, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Und wir haben heute Morgen mit ihm gesprochen, aus Anlass einer Dokumentation, die heute bei Dreisat läuft, und die Frage gestellt, was man eigentlich selber tun kann, um sich gesund zu halten, um sich vielleicht auch widerstandsfähiger zu halten angesichts einer Pandemie.
Wir können eine bessere Selbstfürsorge machen. Bewegung, freie Natur, Ernährung, ganz wichtig. Wir wissen, dass die beiden wichtigsten Faktoren, die Menschen zu Risikopatienten machen, ja, Übergewicht sind und zum Beispiel das Rauchen. Und wir reden viel zu wenig darüber, was wir tun können, um eine gute Selbstfürsorge zu machen, um unsere Widerstandskraft zu stärken, unser Immunsystem zu stärken. Und jetzt zum Beispiel wäre ein sehr guter Zeitpunkt, das Rauchen aufzugeben und Gewicht zu reduzieren, weil wir wissen, dass diese beiden Faktoren dann, wenn wir den Virus erwischen, uns zu Risikopatienten machen.
Glauben Sie daran, dass es da fast so eine Art Gesundheitswelle geben könnte, jetzt angesichts der Gefahr von außen?
Also der Hinweis, der jetzt gerade gegeben wurde, der ist grundsätzlich natürlich immer richtig. Rauchen ist schädlich, das weiß eigentlich jeder.
Das ist keine Neuigkeit.
Nur genau, aber wenn man da die Dosierung zu stark stellt, dann sehe ich eine andere Gefahr, nämlich die einer tatsächlichen Entsolidarisierung, weil dann sich in den Köpfen von manchen Leuten so festsetzt, selber schuld. Und spätestens, wenn Sie über das Thema Alterung reden, weil Altsein ist auch ein Risikofaktor, der bekannt ist, dann wird man ja hier nicht ernsthaft mit dem Argument Selbstschuld kommen können. Deswegen finde ich schon, dass das eine Gratwanderung ist, was er gerade gesagt hat. Also die Gesundheitsvorsorge ist schon super, super wichtig, nur den Umkehrschluss, den würde ich nicht so weit treiben.
Der Bund plant offenbar strengere Regeln, was die Maskenpflicht angeht. Da soll es generell bei größeren Menschenansammlungen Maskenpflicht geben. Noch wissen wir nicht genau, ob damit auch tatsächlich einer Maskenpflicht im Freien zum Beispiel zum Zuge kommen könnte. Das werden wir sicherlich noch in der nächsten Zeit erfahren. Heute 14 Uhr, also in knapp 2 Stunden, treffen sich ja die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin, um über weitere Corona-Maßnahmen zu beraten. Sperrstunde, davon hören wir auch, schon ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche. Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Bisher hatten wir immer diese Zahl 50, das war so ein bisschen die Zahl, auf die man sich geeinigt hatte. Jetzt 35, ist das richtig, das so abzusenken?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das fachlich nicht ganz einschätzen kann, aber die Entwicklung in Deutschland deutet ja darauf hin, dass es irgendwie nicht reicht, was wir bisher machen. Und insofern würde ich sagen, bei den Maßnahmen, die nicht zu allzu großen Einschnitten führen, bei Kindern, in der Schule, für die Wirtschaft, ist es wahrscheinlich wichtig, dass man nochmal genauer hinguckt, ob man in der Tat verschärfen muss. Deswegen habe ich persönlich für den Vorschuss durchaus eine gewisse Sympathie.
Na, da wird sich natürlich das Hotel- und Gastronomiegewerbe bedanken, ne, wenn die Sperrstunde da wirklich dann bundesweit gelten sollte.
Ja, ja. Natürlich die wirtschaftlichen Folgen auch für das Veranstaltungsgewerbe, für die Schausteller, die sind desaströs. Das muss man ganz klar sehen. Es ist halt nur auf der anderen Seite der Waagschale, ist eine Epidemie, eine Pandemie, deren Ausmaß wir natürlich global noch nie so erlebt haben. Deswegen ist das eine Abwägung und wahrscheinlich wird man das politisch so abwägen müssen mit dem Ergebnis.
Die Bundesregierung plant ja auch noch weitere Hilfen, zum Beispiel auch für die Veranstaltungsbranche oder auch für das Hotelgewerbe, das Gastronomiegewerbe. Darüber reden wir auch noch in dieser Stunde bis 13 Uhr. Aber dann fiel mir auf, was die Maskenpflicht angeht tatsächlich. Es gibt ja auch schon Länder auf dieser Welt, wo Maskenpflicht im Freien gilt zum Teil. Zumindest auf Plätzen und da, wo mehrere Menschen, also größere Gruppen sich zusammenfinden. Wir wissen noch nicht genau, was mit der Verschärfung der Maskenpflicht genau gemeint ist, weil das bisher jetzt nur so im Vorfeld aus Papieren herausgedrungen ist. Aber könnten Sie sich sowas vorstellen, dass Maskenpflicht eben nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch auf Plätzen, auf Märkten, da wo Menschen zusammenkommen, gelten könnte?
Bei Märkten gelten ja ohnehin schon jetzt, jedenfalls in den meisten Ländern, verschärfte Regeln. Aber was die Maskenpflicht im Freien angeht, muss man natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwann bizarr wird. Also deswegen glaube ich nicht, dass sich die Ministerpräsidentin und die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin darauf einigen werden. Ich vermute eher, dass sie was finden werden wie eine verschärfte Maskenpflicht in Situationen, in denen man sich näher kommt. Also dass man da einfach nochmal genauer hinschaut. Ein sicheres Indiz für das, was wahrscheinlich beschlossen wird, ist übrigens in der Regel das, was am Vortag Markus Söder sagt. Er hat es gestern gefordert und dann dachte ich, aha, da kannst Risiken du schon den ersten Strich auf deinem Zettel machen. Ja. Das ist absehbar, wobei man sagen muss, also die Regierungschefs, die reden oft sehr kontrovers und dieses Papier, das jetzt durchgesickert ist, ist nur der Stand der bisherigen Verhandlungen. Ob das so durchgeht, weiß man nicht. Also es gibt auch sehr selbstbewusste Ministerpräsidenten wie der Thüringer Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ohnehin Verschärfungen skeptisch gegenübersteht. Also da muss man noch schauen, was da am Ende rauskommt.
Und dann haben wir schon dieses Wort erwähnt, Beherbergungsverbot. Das war ein Begriff, den ich vor ein paar Wochen noch gar nicht kannte, der jetzt irgendwie neu eingeführt wird. Könnte Wort oder Unwort des Jahres werden vielleicht. Das gibt es ja sehr viele verschiedene Positionen dazu. Darüber haben wir ja auch schon hier gesprochen und berichtet, also Mecklenburg-Vorpommern ist da am strengsten. Thüringen zum Beispiel ist dagegen. Heike Werner, Gesundheitsministerin in Thüringen von den Linken, hat das im Deutschlandfunk heute Morgen so begründet.
Weil ich glaube, dass wir dadurch tatsächlich die Infektionsgefahr signifikant erhöhen. Wir wissen, die meisten Gefahren für eine Ansteckung passieren im Familienkreis, bei Familienfeiern, bei Partys. Wir wissen, besonders hohe Ausbrüche gibt es in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern. Aber es sind nicht sozusagen die Reisenden innerdeutsch, die hier wirklich Infektionen mitbringen.
Tja, wie sehen Sie es mit dem Beherbergungsverbot? Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Dieser Flickenteppich ist das eine, aber könnte das nicht dennoch auch, ich meine, in einem Hotel, klar, sind viele verschiedene Menschen zusammen und bewegen sich immer wieder. Ja. Das ist schon ein Infektionsherd, oder?
Ja, in den meisten Hotels, es gibt ja ohnehin die Hygienekonzepte, also das beim Frühstück, da ist ja fast nichts mehr in Buffetform. Fast alles ist eingepackt oder wird einzeln gereicht. Also da ist ja schon sehr viel passiert. Und das ist aus der Branche jetzt dahin, was kommt, Mensch, jetzt haben wir uns so angestrengt und werden trotzdem in Anführungsstrichen bestraft. Das kann ich schon verstehen. Ich würde fast denken, dass man sich heute auf sowas einigt wie, also diesen Plan, das allgemein zu machen, das wurde von den Chefs der Staatskanzlei ja am 6. oder 7. Oktober so beschlossen. Den lassen wir jetzt mal elegant fallen. Und die Länder, die für sich sagen wollen, wir legen aber Wert auf schärfere Regeln, die dürfen das dann machen. Das Standardbeispiel ist dann Mecklenburg-Vorpommern. Das schadet ja in dem Sinn nicht. Aber das würde dann diese gesamte Unübersichtlichkeit, die ich ja vorhin schon so ein bisschen erläutert habe, was diesen bayerischen Sonderfall angeht, würde das so ein bisschen rausnehmen. Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass man da schon den geordneten Rückzug antritt.
Aber man hat ja eine gewisse Ambivalenz, ne? Also auf der einen Seite will man ja regional reagieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin 71 Infizierte je 100.000 Einwohner. Übrigens genauso viele wie im Berchtesgadener Land, habe ich mal nachgeschaut.
Ah, okay.
Ja. Also weil ja immer Bayern so als Vorbild genannt wird. Mecklenburg-Vorpommern hat zum Teil Kreise, wo 2-3 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert sind. Also das ist ja regional sehr, sehr unterschiedlich. Also ist dieser Vorwurf des Flickenteppiches vielleicht falsch? Also vielleicht ist es richtig, weiter regional zu entscheiden. Wie viel Einheitlichkeit brauchen wir wirklich?
Ja, ich fand das, was einige Politiker heute gesagt haben, unter anderem der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, dass man da, wo diese Inzidenz, also diese 35 Fälle oder 50 Fälle pro Woche auf 100.000, wo das gewährleistet ist, wo man also wirklich von Risikogebieten spricht, dass man sagt, wenn dann, wenn Risikogebiet, dann greifen folgende Regeln. Das fände ich logisch, das fände ich vermittelbar und es wäre ja dann auch noch regional sortiert. Das heißt, in dem sachsen-anhaltinischen Dorf, in dem es keinen einzigen Fall gibt, müsste man dann ja auf diese Regeln auch nicht zurückgreifen, die mit dieser Wenn-Dann-Klausel versehen sind. Deswegen finde ich, nicht pauschal, dass man zwischen den Regionen und den Ländern nicht unterscheiden darf. Das ist das Recht der Länder und es macht in einigen Fällen auch Sinn. Nur muss man gucken, ob das plausibel und ob das logisch ist. Und das war bei diesem sogenannten Beherbergungsverbot nun definitiv nicht der Fall.
Und sollte der Bund generell präsenter sein, stärker sich einbringen?
Ja, das Recht setzt da so ein bisschen Rahmen, weil der Infektionsschutz eigentlich im Kern ist er bei den Ländern verortet. Da gab es jetzt, hat sich der Gesundheitsminister noch ein bisschen was rausgeholt, was Quarantäneregeln angeht und Testregeln. Aber generell ist das bei den Ländern verortet. Und der Bund kann jetzt nicht einfach sagen, wir hauen auf den Tisch und das ist so. Abgesehen davon gibt es aber sowas wie eine gefühlte Zuständigkeit der Kanzlerin Angela Merkel ist im Laufe der Jahre oder gerade in letzter Zeit auch nochmal als allzuständige Persönlichkeit wird sie wahrgenommen. Und das ist natürlich eine Chance, wenn es darum geht, unbeliebte Maßnahmen durchzusetzen. Wenn Angela Merkel nochmal einen eindringlichen Appell an die Leute richtet, glaube ich, hätte es einen Effekt. Auch wenn man zugeben muss, dass auch das hier, Stichwort Ermüdung, Sie sprachen darüber, das hat sich natürlich ein bisschen verschlissen seit dem Frühjahr. Aber ich glaube schon immer noch, dass es zieht.
Sie hat den Vorteil, nicht wiedergewählt werden zu müssen, ne?
Genau, das ist so ihre Freiheit. Und sie war ja ohnehin politisch nie so eine Person, die so sehr deutlich ihre parteipolitische Herkunft betont hat. Das haben andere immer sehr viel stärker gemacht. Und das gibt ihr jetzt auch eine gewisse Freiheit, in sämtliche Lager hineinzuwirken.
Wir werden sehen, was da heute Nachmittag bei rauskommt bei diesem Treffen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Also wie gesagt, wir haben schon gehört, dass eine Sperrstunde schon ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche verhängt werden könnte bundesweit und dass auch die Maskenpflicht generell verschärft werden soll. Wir reden natürlich viel über Corona und auch die wirtschaftlichen Folgen von Corona. Deswegen war ganz besonders spannend natürlich zu sehen, was beim Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute rauskommt. Das wird ja immer im Auftrag der Bundesregierung zweimal im Jahr vorgestellt. Und da hieß es heute, dass wir einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von 5,4% erwarten, was ziemlich heftig ist und auch sehr viel mehr als erwartet wurde. Margarete von Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Wir dachten ja im Sommer, wir wären wirtschaftlich ein bisschen besser durchgekommen, oder?
Ja, im Frühjahr lautete die Prognose auch noch 4,1%. Aber es ist natürlich auch so, dass sich Deutschland nicht von den Nachbarländern abkoppeln kann und auch nicht von dem, was in der übrigen Welt passiert. Also in China gibt es jetzt sogar schon wieder ein leichtes Plus. Von China ist ja ganz Europa extrem abhängig ökonomisch. Aber in vielen Ländern läuft ja fast gar nichts. Auch in Großbritannien sieht es sehr, sehr düster aus. Das BIP in Frankreich geht um etwa 10%. Das war die Zahl vom IWF von gestern zurück. Also was ich damit sagen will, ist, ein Land, das so stark auf Export ausgerichtet ist, da können wir ja nicht sagen, jetzt sind wir tüchtig, jetzt spucken wir in die Hände oder jetzt strengen sich alle an, sondern das ist, Deutschland kann sich da nicht entkoppeln. Und ich finde es vor dem Hintergrund sogar fast noch eher gemäßigt, diese Zahl von 5,4%.
Und vor allem, die Branchen sind ja sehr unterschiedlich betroffen, ne? Also klar, Dienstleistungsbranche ganz massiv, ja. Luftverkehr, Kulturwirtschaft, ja. Tourismus, sehr viel mehr als andere Branchen.
Ne? Ja, und es ist auch so traurig, wenn Sie durch die Innenstädte gehen, wie sehr und wie erkennbar dann auch in den Innenstädten die einzelnen Geschäfte leiden, während der Onlinehandel boomt. Also es verteilt sich schon auch so, dass man sich fragen muss, wie geht es in Zukunft weiter? Denn da werden natürlich auch Unternehmen der Pleite entgegengehen. Und das führt natürlich auch zu Prozessen, von denen man sich fragen muss, wollen wir das? Wollen
auch
wir demnächst alles
Folgen,
nur?
Ne?
Ja. Und wollen wir demnächst Innenstädte haben, die halb tot sind und bestellen wir nur noch übers Internet?
Also ändert sich da unsere Wirtschaftskultur auch zwangsweise?
Ja, also im Moment eindeutig. Es ist nur die Frage, ob das auf Dauer so ist. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen gegensteuern. Und was Sie gerade sagten, die Kulturschaffenden, die werden ja quasi ihrer Existenz beraubt. Also ein Schauspieler kann ich ja jetzt auch nicht sagen, jedenfalls nicht als ernst gemeinten Ratschlag sagen, geh doch mal irgendwo hin und besorg dir einen Nebenjob. Also die meisten Leute werden ohnehin versuchen, sich irgendwie noch durch Nebenjobs und sonst was über Wasser zu halten. Aber um bei dem Beispiel Schauspieler zu bleiben, der kann ja nicht auf irgendwas x-beliebiges umschulen. Also manche Berufe sind dann auch so sehr mit der Person verbunden, dass das nicht so einfach ist, sich umzustellen.
Es gab ja einige Hilfen, die mögen vielleicht nicht gereicht haben und auch nicht jeden vielleicht auch punktgenau erreicht haben, aber es gab ja zum Beispiel zur Ankurbelung der Konjunktur und des Konsums eine Mehrwertsteuerabsenkung. Und da sagen jetzt die Wirtschaftsweisen, das war zu pauschal. Bringt nicht so wahnsinnig viel. Sehen Sie es auch so?
Ja, das sind
die 3%.
Die Meldungen, dass diese 3 Prozentpunkte, die dann unterm Strich dann bis, ich glaube, Ende des Jahres ist der Plan, nochmal runtergehen weiterhin. Es heißt, dass das nicht so viel bringt. Wir können natürlich umgekehrt, wir können nicht sehen, was los wäre, wenn es diese Senkung nicht gäbe. Und ich glaube, einige auch in der Automobilbranche, wo dann nur gezielt oder überwiegend die Elektrofahrzeuge gefördert wurden, da sind die schon froh. Und da machen die 3 Prozentpunkte schon wieder einiges aus. Aber ja, es war nicht die ganz große Schubkraft, das kann man wahrscheinlich sagen, gemessen daran, dass es so viele Milliarden kostet.
Und dann gab es noch mehr Kritik von den Wirtschaftsweisen heute, also nennt man sie ja Wirtschaftsweise, ist auch ein schöner Begriff, ne? Hat man sich so dran gewöhnt.
Ja, an den Begriff. Daran würde ich mich auch nicht messen, um Gottes Willen.
Wirtschaftsweisinnen und Wirtschaftsweisen, vielleicht, ich hoffe, dass da heute auch Frauen dabei waren bei der Pressekonferenz, muss ich nochmal nachschauen. Also, Kritik war auch am Bildungssystem, das mit dem Digitalunterricht überfordert sei.
Ja, das war ja ganz eklatant. Da gab es ja zuletzt noch Rankings, wo Deutschland extrem schlecht abgeschnitten hat. Und es scheint auch so zu sein, dass das Problem nicht nur bei der Hardware liegt, also dass das nicht gelöst ist, wenn man jetzt den Pädagogen Laptops oder was auch immer zur Verfügung stellt, leihweise, sondern dass es auch was mit der Ausbildung zu tun hat. Dass also bei den Lehrern, dass die Lehrer in Deutschland vergleichsweise nicht so digital fit sind. Das war eine Erhebung, die in der letzten Woche publiziert wurde. Das ist in der Tat alarmierend. Vor allen Dingen wäre das jetzt natürlich eine sehr gute Antwort, wenn man noch mal weiter über Maßnahmen Richtung Shutdown nachdenken muss.
Und auch ein Zeichen Richtung Länder, ne? Dann die Bildungshoheit liegt ja nochmal bei den Ländern.
Ja, der mit dem Digitalpakt Schule hat ja der Bund versucht, unter die Arme zu greifen. Aber
der kommt
die
schon
Mittel,
aus der Zeit vor der Pandemie.
Genau,
ne?
Irgendwie. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, letzten Sommer, also Sommer letzten Jahres. Und das ist schon so, der Bund hat die Milliarden bereitgestellt, aber es war bis vor kurzem sehr, sehr wenig abgeflossen. Da muss man wirklich als Außenstehender sagen, man versteht es einfach nicht. Also da muss man, glaube ich, auch mal ein Tempo etwas zulegen.
Jetzt hören wir auch von der Bundesregierung, dass sie die Wirtschaftshilfen bis zum Sommer nächsten Jahres verlängern will, dass es mehr Abschreibungsmöglichkeiten geben soll, mehr auch Zuschüsse, vor allem im Hotel- und Gastrogewerbe, der Veranstaltungsbranche. Das heißt also, wir werden da noch eine lange Zeit mit starken Wirtschaftshilfen rechnen müssen, mit weiteren Defiziten, mit weiterer Verschuldung. Daran müssen wir uns gewöhnen.
Ja, es sind Ausnahmezeiten und ich glaube, die kann man auch nur mit Ausnahmemitteln bekämpfen. Also natürlich sind es keine reinen marktwirtschaftlichen Instrumente, das ist völlig klar. Ich glaube, das wissen auch die Akteure in der Bundesregierung, ob man jetzt über Olaf Scholz oder über Peter Altmaier redet, den Finanzminister und den Wirtschaftsminister. Das ist denen klar, nur es geht darum, etwas abzufedern und ich muss sagen, das Spezielle an dieser Krise ist ja, die Unternehmer sind ja in der Regel nicht in diese Krise geraten, weil sie schlecht gewirtschaftet haben oder mies geplant haben, sondern der ursprüngliche Auslöser war in den allermeisten Fällen der, dass der Staat ihnen die Möglichkeiten genommen hat, sich frei zu entfalten durch die Regelung, dass sie schließen müssten, durch Sperrstunden, durch Auftrittsverbote, durch Auflagen für Theater, für Kinos. Also das sind ja Folgen, die sich ergeben durch das, was der Staat vorschreibt. Und insofern finde ich es auch folgerichtig, dass der Staat sich in der Pflicht sieht, diesen Menschen auch zu helfen. Das finde ich nicht in einer sozialen Marktwirtschaft, das Etikett ist schon immer noch wichtig, ist das schon entscheidend.
Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich impfen lassen gegen Grippe und er fordert auch die Bürgerinnen und Bürger auf, dies zu tun.
Ich möchte vor allem darum diejenigen auch bitten und auffordern, sich impfen zu lassen, für die Ständige Impfkommission eine Impfung empfiehlt. Bitte gehen Sie zur Grippeimpfung. Schützen Sie sich, schützen Sie andere, schützen Sie unser Gesundheitssystem.
Margarete von Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Wir haben schon zu Beginn der Sendung geklärt, dass Sie das demnächst tun wollen.
Grippeschutzimpfung.
Das gilt auch für mich, dass ich das in diesem Herbst ganz sicher tun werde. Aber es gibt auch Zweifel daran, dass die Impfdosen überhaupt reichen. 26 Millionen. Von Jens Spahn, vom Bundesgesundheitsminister, heißt es, ja, das reicht, es werden ja nicht alle gleichzeitig abgerufen und bei eventuellen Engpässen kann auch nachgeliefert werden. Was ist Ihr Eindruck? Könnte das Gesundheitssystem, könnten die niedergelassenen Ärzte, könnten die überfordert sein von Hunderttausenden von Menschen, die sich jetzt Grippeschutz impfen lassen?
Mein Gefühl wäre eigentlich, dass es etwa hinkommt, weil viele Menschen dann sich überhaupt nicht angesprochen fühlen und das ganze Thema gar nicht zur Kenntnis nehmen. Und es ist vor wenigen Wochen sogar durchgesickert, dass man nicht einmal mit der Impfbereitschaft beim medizinischen Personal, das ja eigentlich vorrangig gefordert ist auch, neben älteren Personen zum Beispiel, dass nicht einmal da die Impfbereitschaft so riesig ist, zumindest nicht die eingelöste Impfbereitschaft. Also deswegen würde ich denken, dass das reicht.
Man wundert sich auch ein bisschen über die Ständige Impfkommission, ne? vom RKI, die Grippeschutzimpfungen auch jetzt in diesem Corona-Herbst dennoch nur für Risikogruppen empfiehlt, für chronisch Kranke, für Ältere. Ist das richtig?
Ich verstehe das so, dass sie das da mit einem besonderen Nachdruck empfehlen, aber bei allen anderen ist es... In der Regel denke ich, also ich bin jetzt keine Virologin, ich bin keine Impfexpertin, aber bei vielen anderen ist es schon gut, weil dies natürlich ein besonderer Winter wird, weil es eine zweite Belastung neben Corona einfach nicht geben kann. Deswegen ist es in diesem Jahr vielleicht schon so, dass die Schwellen für die Gruppen, denen man das mit Nachdruck empfehlen sollte, etwas niedriger angesetzt werden.
Hier im Studio sind zwei Menschen, die sich demnächst Grippeschutz impfen lassen wollen. Natürlich auch wegen der Pandemielage. Und ich reiche die Frage mal weiter an meinen Kollegen Frank Kapellan aus dem Hauptstadtstudio. Können Sie da mithalten?
Ja, ich kann nicht so ganz mithalten. Also ich möchte mich auch impfen lassen, habe aber die Erfahrung gemacht bei meiner Hausärztin Anfang der Woche, dass es da morgens, so habe ich das von einer Nachbarin gehört, dass es da Impfstoff gab und nachmittags war er dann weg. Und die Ärztin hat nun gesagt, ich soll in 2 Wochen wiederkommen, dann hätte sie wieder einen neuen Grippeimpfstoff. Also da gibt es durchaus Engpässe, das merkt man schon.
Aber hoffen wir dennoch, dass es genug Dosen geben wird. Wir sind ja vom Bundesgesundheitsminister heute da auch etwas beruhigt worden. Und wir bleiben noch bei der Bundesregierung. Die will nämlich noch was ganz anderes. Sie will das Jugendschutzgesetz novellieren. Bundestag und Bundesrat müssen da noch dazu Ja sagen. Es soll mehr Jugendschutz im Netz geben. Was genau ist da geplant?
Ja, die Familienministerin, Jugendministerin Franziska Giffey hat das vorgestellt vor einer Stunde etwa hier in Berlin und hat gesagt, wir müssen dieses Gesetz, den Jugendschutz im Netz, eben auf die Höhe der Zeit bringen. Also vieles orientiert sich noch an Zeiten von CD-ROM oder Videokassette, was sie geplant hat. Dass eben offline im richtigen Leben auch das gelten muss, beziehungsweise online das gelten muss, was offline gilt. Also sie will mehr Schutz für Minderjährige vor sexueller Belästigung, vor Bedrohung durch Kettenbriefe oder vor Mobbing oder vor finanzieller Abzocke im Netz bei der Nutzung von Apps, von Spielen durchsetzen. Sie will mehr Orientierung für die Eltern, also Altersbeschränkungen durchbringen für Online-Spiele. Das ist ganz zentral. Je mehr Interaktion es bei solchen Spielen gibt, desto höher soll die Altersbeschränkung sein. Und sie will eben mehr Kontrolle, mehr Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für den Staat ermöglichen. Also wir haben derzeit eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, stammt aus den 50er Jahren. Die soll ausgebaut werden zu einer Bundeszentrale für Jugend und Medien. Da sollen 50 neue Stellen geschaffen werden. Da sollen in den großen Internetkonzernen, den Plattformanbietern, sollen die Konzerne eben Ansprechpartner auch zur Verfügung stellen, die verantwortlich sind für die Einhaltung von Gesetzesvorschriften. Da sollen Bußgelder ausgesprochen werden, Sanktionen ermöglicht werden können. Also da hat man sich einiges vorgenommen.
Aber ich würde mal sagen, das Internet hat das durchaus die Eigenschaft, schwer kontrollierbar zu sein. Gibt es da schon Ansätze, wie das durchgesetzt werden kann?
Ja, das ist genau der Punkt. Ob das alles im Einzelnen wirklich funktioniert, das muss man mal abwarten. Also wenn wir uns das Beispiel Kostenfallen angucken, da gibt es ja viele Spiele, da kaufen die Kinder etwa für die Charaktere in diesen Spielen neue Outfits. Sie können damit ihren Status verbessern und oftmals wird da Geld ausgegeben, ohne dass die Eltern davon wissen. Also da ist die Kreditkarte oder die Lastschrift freigegeben worden. Das soll nun geändert werden, dass man da fragt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Kinder eben auch ihr iTunes-Guthaben beispielsweise aufbessern können, im Laden dahin gehen können. Da müsste man das dort auch reglementieren. Da müssten Kinder dort möglicherweise den Ausweis vorzeigen können. Also wenn es dann konkret wird, dann wird es alles schwierig. Und ein anderer Punkt, der beispielsweise in der Pressekonferenz heute Morgen angesprochen wurde, was ist mit Anbietern wie YouPorn beispielsweise? Und da hat die Ministerin gesagt, naja, dafür sind wir nicht zuständig. Das ist eben kein klassisches Angebot für Kinder und Jugendliche. Aber sie weiß natürlich auch, dass gerade von Heranwachsenden auch das genutzt wird. Also da gibt es dann auch immer wieder Lücken, die dieses neue Gesetz oder die Reform des Gesetzes dann auch nicht schließen kann.
Wo man dann auch einfach mal schnell wegklicken kann, also gerade auch bei Seiten, die zum Beispiel Alkohol anbieten oder eben auch Pornografie, ob man 18 ist oder nicht, klickt man drauf und schon ist man drin. Margarete van Ackeren, haben wir genug Jugendschutz im Netz?
Ja, das ist so, dass die digitale Welt ist immer schneller. Insofern hechelt die Gesetzgebung auf allen Ebenen immer hinterher, weil die Entwicklungen so schnell sind. Also der Kollege sagte ja schon gerade, dass es aus den Zeiten von CD-ROM und Videokassetten stammt, die letzte Gesetzgebung auf Bundesebene. Dann gibt es das WhatsApp, gibt es noch nicht so lange, TikTok gibt es noch nicht so lange. Die Spiele bekommen immer neue Aktivitäten, was Frank Kappelein jetzt gerade auch schon angesprochen hat. Da hechelt man immer hinterher, weil die digitale Welt natürlich enorm schnell ist. Das heißt, man muss versuchen, erstmal abstrakt vorwegzunehmen, was könnte da alles kommen? Und in der Praxis sind natürlich die Spieleentwickler, um mal ein Beispiel zu nehmen, dann auch noch schneller als der Gesetzgeber, weil da natürlich immer sehr viel Fantasie im Spiel ist. Deswegen wäre es illusorisch zu denken, das ist jetzt ein Gesetz, das erstmal 5 Jahre hält. Also ich glaube, wenn es 1 Jahr hält, ist wahrscheinlich schon viel gewonnen.
Hoffen wir doch, dass es
und es gibt, wenn ich das noch anfügen darf, es gibt ein Gerangel zwischen Bund und Ländern. Also genau. Wir haben ja auch die Landesmedienanstalten, die sind auch für sowas zuständig. Da hat Giffey heute gesagt, der Bund muss für die Rahmenbedingungen, für die entsprechenden Vorgaben sorgen. Alles, was Interaktion Kind mit Plattform angeht. Und die Länder sind dann für die Inhalte, für die Einzelfälle zuständig. Ob das wirklich funktionieren kann, da haben dann die Kritiker doch ihre Zweifel.
Die gute alte Zuständigkeitsfrage auch in diesem Fall.
Ja,
das hatten wir schon auch bei anderen Themen. Und das bleibt uns, glaube ich, auch erhalten in diesem komplexen föderalen System. Frank Kappelein im Hauptstadtstudio, vielen Dank für diese Hintergründe also zur geplanten Novellierung des Jugendschutzgesetzes. Margarete van Ackeren, was haben Sie heute Nachmittag noch vor? Vermutlich das Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, ne? Das wird Sie beschäftigen.
Ja, das Korrespondentenlos. Erstmal warten, bis die Entscheidungen gefallen sind, ja. Und versuchen zwischendurch was rauszubekommen.
Wir werden es natürlich weiter beobachten. Danke, dass Sie bei uns waren. Und noch einen produktiven Nachmittag wünsche ich.
Danke.
Dankeschön.